Endlich wieder Podcast-Zeit. Chris, es ist wieder soweit, bei uns im Ein-Monats-Rhythmus.
Ja, endlich. Ich bin gespannt, was du für ein Thema wieder ausgegraben hast. Ja. Hangeln wir uns wieder an anderen Leuten hoch.
Ja, wir machen das jetzt einfach mal so, wie das andere schon seit Jahren machen.
Genau.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ill.
Also fangen wir so an. Ich habe am letzten Wochenende meine erste Speech gehalten, also meinen ersten Auftritt als Speakerin gemacht. Chris war nicht dabei.
Nee, es war nur für Frauen.
Es war nur für Frauen.
Und ich hatte meine Umschnallmuschi nicht am Start. Genau. Kam nicht rein. Stand vor der Tür, alles bereit, aber war nicht drin.
Und diese Speech war halt zu einem Herzensthema von mir, nämlich Kommunikation. Darüber habe ich in den letzten Jahren selber sehr viel gelernt und lernen müssen. Und habe dann eben auch gemerkt, was ich in der Vergangenheit irgendwie hätte besser machen können in meiner Kommunikation.
Und worauf bezogen jetzt?
Ja, zum Beispiel bezogen auf diesen K.O.-Tropfen-Gag, ne? Also das hatten wir ja eigentlich in der anderen Folge schon mal so, dass ich habe überhaupt nicht kommuniziert, worum es mir ging. Man konnte gar nicht richtig verstehen, woher dieser Gag gerührt hat und so. Ich kriege aber jetzt zum Beispiel mittlerweile total viele süße Nachrichten von Leuten, die sagen, also eine sogar, die hatte damals eine Story gegen mich gemacht, weil sie das mit dem K.O.-Tropfenwitz so schlimm fand.
Und jetzt hat sie erklärt, wie gut der Witz war.
Nein, aber jetzt hat sie Stories mit unseren Videos gemacht und unsere Videos geteilt und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Also jetzt ist sie so pro mich oder uns, ne? Und damals war sie halt dagegen und hat aber jetzt gesagt, so jetzt mit diesem ganzen Kontext versteht sie das, versteht sie alles, versteht sie mich, versteht sie mein Handeln, versteht sie, wie es zu diesem Gag kam und sagt, du musst dich jetzt gar nicht mehr, ich habe mich dann entschuldigt, weil es sie ja damals scheinbar getriggert hat. Und dann sagt sie, du musst dich gar nicht entschuldigen, weil ich verstehe das jetzt alles so, ne? Und da war einfach der Kontext nicht da damals.
Und an dem Beispiel willst du jetzt sagen, quasi dass gute Kommunikation, was die Mechanismen sind,
genau,
und was sich da ableiten lässt. Ne?
In meiner Speech ging es eigentlich vor allem darum, dass wir Menschen wieder lernen können, echt zu sein und unser Inneres nach außen zu zeigen, weil hätte ich damals wirklich mein Inneres nach außen transportiert, hätte man mich verstanden. Ne? Mhm. Und das wäre sehr echt gewesen. Aber was wir oft machen, ist mit anderen Worten versuchen, was in uns vorgeht, irgendwie rüber zu transportieren.
Aber was, wie hättest du es denn dann gemacht? Weil es ist ja, das hat ja nicht nur dich betroffen, sondern wenn du dein Inneres nach außen hättest gekehrt, dann hättest du ja auch eventuell andere mit reingerissen in gewisser Weise.
Du meinst bei dem Video damals?
Ja, auch, ne? Wenn du es ganz erklärt hättest, dann hättest du ja Sachen gemacht, die andere betreffen, oder hättest du mit in die Öffentlichkeit gezogen, was vielleicht nicht so gewünscht gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Das hätte ich natürlich.
Und wie hättest du deinen Mittelweg gehen können?
Ja, ich hätte halt ganz klar einfach nur sagen sollen, ey, was in mir vorging. Ey, ich habe gerade total Angst um das Leben von Luke. Ne, ich hätte nicht gesagt, er hatte jetzt einen Suizidversuch hinter sich, so, ich hätte diese Infos nicht rausgehauen, aber ich hätte einfach nur gesagt, okay, ich will gerade irgendwie was tun, weil ich Angst habe, dass dieser Mensch sonst morgen nicht mehr da ist. Also eigentlich kurz und knapp und nicht dieses Drumrum reden, weil das macht man ja ganz oft, dass man gar nicht einfach nur das sagt, was in einem vorgeht, sondern dann überlegt man, wie kann ich das rüberbringen und dann das und dann macht man so ein Ding drumrum und geht total weg von dem Eigentlichen irgendwie, was in einem selber vorgeht.
Ja, macht voll Sinn. Also.
Ja, und das finde ich halt, das war halt so ein Learning aus den letzten Jahren so für mich und was ich ja im Prinzip auch Luke gesagt habe, so man kann gar nicht sehen und verstehen, was in dir vorgeht, wenn du dein Inneres nicht zeigst, also wenn du nicht deine Perspektive halt zeigst, ne? Und dieses, wir lernen das ja als Kinder, tragen wir noch unsere Gefühle auf der Zunge quasi. Und wenn wir älter werden, dann lernen wir Anpassungen, Erwartungen standzuhalten, zu funktionieren und gehen immer mehr weg davon, auch echt zu sein in unserem Ausdruck.
Und es ging dir ja dann darum, zu zeigen, was bewirkt das wieder beim anderen in dem Moment, wo du quasi dich authentisch zeigst, ne? Dass genau. Dann die Kommunikation auf das nächste Level gehoben wird, weil...
Weil man ja weil, so dem Gegenüber überhaupt erst die Chance gibt, einen zu verstehen. Ja. Ich habe den Menschen damals überhaupt keine Chance gegeben, mich wirklich zu verstehen. Und ich weiß noch, Eike hatte damals zu mir gesagt, Joyce, also wo ich diesen zweiten Shitstorm dann da in Folge hatte wegen diesem Luke-Thema, hat er zu mir gesagt, das ist so schade, weil wenn die zeig dich mal so wie du bist, so wie ich dich kenne, zeig dich den Menschen wie du bist, weil dann können die dich eigentlich nicht scheiße finden. So dann ne so also wirklich dieses zeig dich wie du bist, dann werden die dich mögen. So weil er mir immer gesagt hat, es ist total krass, die sehen halt von dem, was ich öffentlich gezeigt habe, einen anderen Menschen als der ich wirklich bin. Mhm. Obwohl ich in dem Sinne nicht das Gefühl hatte, unauthentisch zu sein. Aber ich habe eben trotzdem nicht, und das ist das, wo ich in der Kommunikationsrichtung so zu aufrufen möchte, ich habe eben nicht gewusst, wie man das Innerste richtig nach außen transportiert.
Und jetzt weißt du es.
Ja.
Und jetzt verbreitest du das in deiner Speech.
Ja, ja, genau. Also was heißt, ich lerne da natürlich auch immer noch dazu, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Aber so wirklich zu erklären, was in einem selber vorgeht und lernen, Gefühle zu verbalisieren, weil Gefühle sind ja abstrakt, Gefühle sind keine Worte, Gedanken kann man so eins zu eins halt dem Gegenüber widerspiegeln und Gefühle sind halt schwieriger. Und zu lernen und zu üben, wie man Gefühle so ausdrücken kann, dass das Gegenüber sie versteht halt.
Was sind denn da die Schritte? Weil du musst ja im ersten Moment auch mal die Gefühle erstmal wahrnehmen und reflektieren, ne? Oder?
Ja.
Ist das nicht der erste Schritt?
Genau, der erste Schritt ist, dass du dir erstmal selber darüber bewusst wirst, was fühle ich eigentlich gerade und warum vor allem fühle ich das und sich da erstmal für sich selber darüber bewusst werden, damit man es dann halt auch überhaupt kommunizieren kann. Mhm. Ich meine, das ist ja schon wie damals mit meinem Korsett so, was ich wegen meiner Skoliose in der Schule hatte. Das hatte ich von 10 bis 14 Jahren als Kind, Tag und Nacht hatte ich das an und es war eine super schlimme Zeit für mich und ich habe mit niemandem drüber geredet. Ich habe weder mit Freunden darüber geredet, wie es mir in diesem Plastikkorsett geht. Ich habe noch auch nicht mit meinen Eltern darüber geredet. Niemand konnte sehen, wie es in mir aussieht. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, hätte ich mehr nach außen gezeigt oder mehr darüber gesprochen, wie es mir geht, wären mir auch nicht so viele Sachen passiert, die so verletzend gewesen sind, wie dass Menschen über mich gelacht haben, dass ich Mobbing dann ausgesetzt
weil,
war.
Weil du meinst, die Leute hätten es dann gemerkt? Und
denen war das nicht bewusst. Weil ja. Sogar eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat teilweise mitgelacht, weil die, glaube ich, dachte, ich finde das nicht schlimm. Hm. Ich habe das nicht gezeigt, wie schlimm das für mich eigentlich war.
Gut, ich glaube, manche machen es schon aus Boshaftigkeit und so, ne?
Genau.
Also du meinst es jetzt natürlich auf den größeren Teil bezogen.
Ja, und ich glaube, hätte ich mit meinen Eltern da offen darüber geredet oder mit Freunden, dann wäre ich ganz anders aufgefangen worden. Aber so war ich damit komplett alleine halt. Hm. Und das hat es so schwierig vor allem gemacht. Ich habe mich eh schon in meinem Körper so eingesperrt gefühlt und dann ja noch in dem Übergang zur Pubertätszeit und so und dann mit der körperlichen Veränderung und so und dann habe ich mich so innerlich auch noch so alleine gefühlt. Also ich war wie so komplett zu mit diesem Korsett und dann noch so eine Mauer um mich rum halt. Mhm. Und das, ich glaube, das würde so vieles erleichtern halt, wenn wir das schaffen würden. Und ich merke es ja in meiner Beziehung jetzt mit Patrick auch, wie wir kommunizieren.
Da macht er wahrscheinlich auch mal einen ganz tollen Podcast drüber,
ja,
oder?
Genau,
zusammen, ja, wie toll ihr kommunizieren könnt und so.
Ja.
Ja.
Wollen wir.
Ja, da freue ich mich. Darf ich dann auch dabei sein?
Das weiß ich noch nicht.
Ach so. Wahrscheinlich nicht, ne?
Das weiß
ich habe so ein Gefühl. Ich habe so im Gefühl, ich werde ausgeladen. Es geht um gute Kommunikation, aber ja.
Du.
Ja, das ist so, ich weiß es nicht. Es ist nur Intuition.
Ja.
Ja. Gut, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen.
Nee, genau. Aber also wirklich, die Kernmessage ist, wenn wir echt sind, bedeutet das, dass wir unser Inneres sichtbar machen, ne? Also, dass wir gesehen und verstanden werden können.
Genau, aber da musst du ja auch die Gegenseite dann sehen, ne? Die muss dich auch sehen und verstehen wollen. So, und die meisten wollen's.
Guck mal, das ist ja der zweite Step. Also nehmen wir jetzt wirklich mal am Beispiel Luke nochmal. Mhm. Wenn du das, was in dir vorgeht, was so, wie du dich fühlst mit der ganzen Sache und so, wenn du das überhaupt nicht sichtbar machst, kann dich niemand sehen und verstehen. Mhm. So, die Leute hatten die Chance nicht. Ne? So, dann gibst du den Menschen die Chance, wie er es dann jetzt ja auch nachträglich sehr spät gemacht hat. Und auf einmal wird er gesehen und auf einmal wird er verstanden. Natürlich nicht von 100% der Gesellschaft. Mhm. Das ist ja immer dieses, man hat diese Angst vor Ablehnung, man hat Angst, sich verletzbar zu machen und so. Aber wenn wir dieses in Anführungszeichen Risiko nicht eingehen, dann kann auch keiner eine Zuwendung zeigen. Weißt du, also du musst eine gewisse Ablehnung in Kauf nehmen, um wirkliche Zuwendung erfahren zu können. Dieses,
ja,
willst du dich immer in diesem Raum von, eigentlich bin ich ganz allein, fühle mich ganz alleine innerlich, oder sagst du, okay, dann mag mich vielleicht jemand nicht, aber dafür können andere mich wiederum endlich sehen und verstehen, und das wollen wir doch alle, gesehen und verstanden werden.
Ja, und vor allem, wenn dich einer nicht mag, dann mag er dich dafür, was du bist. So, ja. Und dann kannst dir auch noch leichter am Arsch vorbeigehen, genau, ne? Als wenn du denkst, ja, okay, ich glaube, der eigentlich würde der mich mögen, wenn er mich sehen würde.
Voll.
Also das macht
es. Das war ja das, was Eike damals zu mir gesagt hat. Wenn die Leute dich sehen könnten, so wie ich dich sehe, dann wäre das diese Situation gerade nicht so. Zeig dich, wie du bist, hat er damals zu mir gesagt. Und da habe ich es noch gar nicht so richtig verstanden. Ich dachte nur so, oh, wie schön, ja.
Ja,
so,
ne, dann hätten die die Göttin Joyce Ilk erkannt.
Quasi. Nein,
ja.
Du musst immer diesen Dauerbrenner machen. Ne? Mhm. Aber das, ja.
Ja.
Ich habe mein Inneres nicht gezeigt. Mhm. So.
Ja, umso schöner, dass du es jetzt machst, ne?
Ja, und also, dass ich daraus auch so viel lernen konnte noch, finde ich.
So viel, du musst sagen, dass du so viel lernen durftest. So, das ist ja das immer, die Rhetorik, die die Esos so verwenden. Ja, ne? Ja, klar. Also,
da bin ich sehr dankbar.
Ich durfte, ja, die Krebserkrankung, da durfte ich so viel lernen.
Ja.
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 Nein, aber es ist ja schon wirklich so.
Richtig,
also, ja. Also hat quasi der Shitstorm hatte ich zur Speakerin gemacht jetzt.
Das
ist ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Speaker ist ja auch so eine Bubble, ne? So wie Influencer 2.0 irgendwie.
Mm.
Irgendwie, ich war ja auch auf diesem Greater Dingsbums da. Und die Leute, die da rumliefen, also ich hatte so das Gefühl, wie gesagt, das ist jetzt so der nächste Hype, wo sich aber auch dann wieder Leute, die gerne, wie bei Influencern auch, die gerne irgendwie, ja, aus den falschen Motiven im Mittelpunkt stehen wollen.
Speaker werden wollen. Mhm. Ich meine, wir kennen ja auch ein paar Leute, die auch da sehr gut vernetzt sind, die auch sagen, teilweise, es gibt Speaker, die reden über, wie führe ich eine harmonische Beziehung und haben selber eigentlich eine katastrophale Beziehung.
Ja gut, das sind wie bei Influencern, die vorleben oder in den Bildern zeigen und gerade nicht vorleben, sie wären in einer guten Beziehung und eigentlich ist es totaler Murks. Ja, gut.
Ja, und in dieser Speaker-Szene, teilweise ich gucke da ja super gerne sehr viele Sachen auch und ich finde, da sind auch coole Sachen dabei. Aber manchmal ist mir das eben auch zu trüber, also zu unecht, wie die Leute auf der Bühne stehen.
Ja, vor allem ist es
dramatisiert
halt,
und.
Ja, und es sind halt zwei verschiedene Dinge, das Richtige zu wissen oder das Richtige zu sagen und das umzusetzen. Weil irgendwas richtig erzählen ist relativ einfach oder das ist der erste Schritt. Aber das Umsetzen ist viel, viel schwieriger. Und ich glaube, und du kannst es ja nur den Leuten vermitteln, indem du es selber vorlebst. So. Und wie kannst du, aber dafür musst du es den Leuten irgendwie beweisen.
Mhm.
Und die Beweise nehme ich halt auch gewissen Speakern nicht ab. Und bei gewissen Influencern finde ich, wenn man da tiefer guckt, dann siehst du es eigentlich, dass es fake ist alles. Ist so genauso wie mit Statussymbolen. Weißt du, wer Statussymbole braucht, der zeigt ja eigentlich, dass er ein niedriges Selbstwertgefühl hat.
Mhm.
So, und ja.
Na.
Ich muss gleich meine Rolex noch laden, glaube ich.
Ja, ne?
Ja.
Laden? Vor allem
ja, sind die so Ladegeräte. Elektro, wegen Klima. Ich rette mit der Rolex das Klima wahrscheinlich.
Ja. Geil.
Ja.
Ja, und wo wir jetzt beim Thema Kommunikation sind, wollte ich natürlich auch nochmal auf die Kommunikation auf Social Media eingehen und die Shitstorm-Thematiken, weil das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber wir sind ja, wie die Leute wissen, auch immer ein bisschen spät dran. Die Vicky Riot, ich kannte die jetzt nur durch diese ganze Thematik tatsächlich, die hat ein Video hochgeladen, du hast ja auch, ich hatte es dir ja zugeschickt, ne?
Hi, ich bin Vicky Riot und ich habe gecancelt. Was das konkret bei mir bedeutet, ich habe dazu aufgerufen, Menschen zu canceln. Ich habe bei Aufrufen mitgewirkt und ich habe Shitstorms ausgelöst. Und letztes Jahr im November wurde ich dann gecancelt. Und das war so ziemlich das Krasseste und Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe. Und gleichzeitig muss ich auch sehen, okay, ich habe das einfach verdient, weil ich erstens eine Person verletzt habe und in der Aufarbeitung Fehler gemacht habe und ich zweitens anders vielleicht niemals verstanden hätte, was ich anderen Menschen angetan habe.
Um das kurz für Leute zusammenzufassen, die das nicht mitbekommen haben, die hat ja damals auch wirklich auf der Straße gestanden mit so einem Poster Konsequenzen für Luke und so, ne? Und dann hatte die selber irgendwann einen Shitstorm, auch wegen Vorwürfen von sexuellen Übergriffen. Da bin ich aber nicht so 100% im Thema, ne? Also was da bei ihr alles so war, weil ich sie, wie gesagt, da noch gar nicht so kannte. Sie sagt jetzt, das war dann auch anders, als es irgendwie erstmal dargestellt wurde, obwohl sie da damals aber im ersten Moment auch gesagt hat, ja, ich habe immer gesagt, wir müssen Opfern glauben. Also glaubt auch dieser Frau, die sagt, ich bin bei ihr übergriffig geworden. Dann hat sie einen riesen Shitstorm bekommen. Und jetzt sagt sie, naja, mit Abstand sieht sie das doch wieder ein bisschen anders.
Dass man doch eine differenzierte Betrachtung hätte haben sollen. Ja. Wow, das ist ja eine Erkenntnis. Ja. Wahnsinn.
Ja, aber, ne, ja, aber immerhin hat sie das,
ja, weißt du? Nee, ist gut, ja, ist
jetzt,
ja,
so. Aber wie gesagt, ich kann über die Situation bei ihr da jetzt gar nicht urteilen, da bin ich nicht im Thema, aber sie hat jetzt halt ein Video darüber gemacht, was, also, dass sie gegen Cancel Culture ist und dass Menschen canceln und versuchen zu canceln und hat dann eben darüber gesprochen, dass sie sich auch bei allen Personen, die sie mal versucht hat zu canceln, inklusive Luke, entschuldigt hat.
Mir tut es ausnahmslos bei jeder Person leid, der ich es angetan habe. Das bedeutet nicht, dass ich mit allen zustimme, aber ich habe mich bei allen Menschen schriftlich entschuldigt. Und ich muss aber an dieser Stelle auch ehrlicherweise sagen, dass es mir bei manchen Menschen schwerer gefallen ist als bei manch anderen. Und Luke ist eben eine dieser Personen, bei denen es mir schwerer gefallen ist. Obwohl Luke meiner Meinung nach Fehler macht, war es auch nicht okay, von mir auf diese Art und Weise auf diesen Diskurs aufzuspringen. Denn heute rechtfertigt es für mich einfach nicht mehr, Menschen aufgrund von Verhaltensweisen oder anderen Meinungen so sehr zu brechen, dass sie Suizidgedanken haben und oder das durchziehen.
Ja, das finde ich auch sehr stark, weil das, glaube ich, machen die wenigsten.
Ja.
Also das finde ich gut.
Naja, und jetzt hat sie es sogar ja öffentlich gemacht. Also sie hatte denen wohl allen geschrieben. Und ich finde das aber auch immer noch was anderes, so wenn du versucht hast zu canceln und dann so einfach nur eine Nachricht schickst, von der keiner was mitkriegt.
Naja, oder wenn du versuchst, öffentlich zu canceln, dann musst du dich natürlich auch öffentlich entschuldigen. Eigentlich auch
öffentlich entschuldigen,
so, genau. Und wenn du privat versuchst, dann kannst du dich auch privat entschuldigen, ja.
Und so hat, aber jetzt hat sie quasi ja immerhin öffentlich gemacht, dass es diese Entschuldigungen gab. Also das, finde ich, ist dann eine runde Sache, so auf jeden Fall.
Ja.
Und dann hat sie, und das fand ich eben sehr spannend an der ganzen Sache, gesagt, dass dieser Shitstorm, den sie hatte, da als sie versucht wurde zu canceln, dass das Schlimmste war, was sie jemals erlebt hat. Das finde ich halt krass. Ne? Und das, finde ich, ist dann schon eine Aussage, die vielleicht mal ein bisschen auch diese Auswirkungen von Shitstorms zeigen kann.
Die subjektiven Dimensionen, meinst du?
Ja. Mhm. Und es wird wahrscheinlich nicht bei jedem Menschen so sein, bei manchen fühlen sich vielleicht andere Dinge schlimmer an, aber wie schlimm sich wirklich so ein Shitstorm anfühlen kann, ich glaube, das merken Menschen erst, wenn sie es wirklich selber erleben.
Ja, das können ja auch eigentlich, wenn nur Leute nachvollziehen, die irgendwie das Potenzial haben, einen Shitstorm zu kriegen. Eine normale private Person kriegt es ja nicht.
Genau.
Und aber die privaten Personen sind aber die in der Regel, die es eher lostreten.
Naja.
Ja, okay.
Also im Fall Luke waren es sehr viele Menschen mit viel Reichweite.
Ja, hast recht, ja.
Was ich auch spannend finde, was ich jetzt nochmal zu diesem zu dieser Frau, die mir ja geschrieben hat, dass sie damals halt diese Story gegen mich gemacht hat und jetzt Stories für mich, ne? Dass sie so
Frau? War das eine Frau oder ein Mädel?
Ja, junge Frau.
Ach so. Okay.
Sitz. Genau. Ich glaube schon so um die 20 würde ich tippen.
Ja, okay. Ist ja, ich dachte, mit Frau hört sich an wie eine 40-Jährige.
Nee, aber ich wollte jetzt mit Mädel nicht, dass man denkt, es wäre eine 15-Jährige so, ne? Hm. Also eine junge Frau, die auch gesagt hat, dass sie selber damals getriggert war ja von meinem Post, weil sie eben selber Sachen erlebt hat und dass sie jetzt ultra getriggert ist, wo so viel rausgekommen ist, von der anderen Seite so getriggert ist, weil sie eben so das Gefühl hat, das darf nicht sein, dass sowas passiert, ne? Und sie sagt auch, es tut ihr für Luke jetzt unfassbar leid. So dass sie so die Seite gewechselt hat, aber auch eben dieses Trigger-Thema, und das habe ich jetzt auch in mehreren Nachrichten schon bekommen von Leuten, die sexuelle Gewalt erlebt haben, die aber auf Lukes Seite jetzt stehen, ne? Und die sagen, hier so ein Thema, das darf man nicht einfach ausnutzen für sowas wie Rache oder sowas.
Ja, klar, natürlich.
Und das ist halt, ne, so dieser Punkt, dass man auch da auf der Seite immer schon Leute hatte, die gesagt haben, ich finde das nicht in Ordnung, weil ich bin selber Opfer von genau solchen Themen und finde Vorverurteilung aber dann auch trotzdem nicht gut. Ne? Also weil es ja immer heißt, hier, wir machen das ja für die Betroffenen, aber es gibt so viele Betroffene, die erstens jetzt pro Lukes Seite sind und die aber auch damals schon, ohne dass diese ganzen Informationen draußen waren, auch schon so gesagt haben, gerade weil ich betroffen bin. Und wer sagt eigentlich Betroffenen, wie sie sich damit fühlen dürfen, ne? Oder also so, das ist es ja. Da gibt's ja genügend auch, die da immer schon Positionen auf der anderen Seite eingenommen haben.
Mhm. Ja, kann ich gar nicht mehr zu sagen jetzt, außer man muss halt alles differenziert betrachten. Das ist die Platte, die ich jetzt schon die letzten drei Podcasts abspiele. Kann's nicht pauschal sagen, ich glaube pauschal dem, ist muss irgendwie überprüfen.
So. Voll.
Also, ja.
Ich wollte nur sagen, dass auf beiden Seiten Trigger-Themen sind, weil es ja immer so heißt, natürlich. Quasi unsere Seite triggert die Betroffenen. Aber es ist auch eben oft anders, ne? Also.
Ja, sonst würde es sich ja nicht so hochschaukeln. Mhm. So, dieses Hochschaukeln ist ja eigentlich ein Zeichen, dass da irgendwelche Trigger liegen. Sonst würde man ja irgendwie sachlich und nüchterner und mit Abstand und ohne oder mit weniger Emotionen drüber reden können.
Ja. Und also, was man halt auch.
Ist ja eigentlich generell so, das, was ich immer sage, ist ja, wenn du irgendwo einen Trigger bei dir bemerkst, ist das eigentlich ein Zeichen für dich selber, da mal genauer hinzuschauen.
Das hatte ich jetzt auch bei diesem Speaker-Event mit einer.
Kann ich das kurz zu Ende
führen? Ja, Entschuldigung.
Boah, Joyce, ey, das.
Oh mein Gott, lass mich doch rübsen. Nee,
das finde ich wirklich, wirklich. Hast du es beim Speaker-Event? Mach das doch mal. Mach doch mal einen Rülps-Speaker-Rede.
Ja, hätte ich da rülpsen müssen auf der Bühne, hätte ich auch nicht so.
Ja, das so ist authentisch, immer. Ja. Genau. Ja. Ich scheiße hier gleich auch aufs Sofa, weil ich habe Durchfall. Genau.
Das ist doch was ganz anderes. Ja,
nee. Gut, ist echt. Ja, mit dem Rülpsen finde ich wirklich uncool.
Ach so.
Also ich finde es auch gar nicht cool, so. Null.
Ja, aber Chris.
Ja, ich, ja, du findest es cool, ist okay. Ja,
also das heißt, ich habe damit überhaupt kein Thema.
Ja.
Soll ich mich jetzt wegen dir anpassen?
Nee, ist okay, aber ich darf ja auch meine Meinung sagen.
Ja, klar.
So.
Du kannst mir dann im Gegenzug aufs Sofa scheißen dann, ja.
Nee, ist ja mein Sofa.
Nein, mir, meine ich bei mir.
Ja, gut, in die Bruchbude gehe ich ja nicht rein. Also, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Rülpsen cool oder scheiße fandet. Und ob ich Joyce mal aufs Sofa scheißen soll.
Chris.
Okay, was? Ich weiß, vergessen, was du gesagt hast.
Ja, jetzt weiß ich es auch nicht mehr.
Ich wollte irgendwas zu Ende führen.
Ja.
Ja, und du warst mir ins Wort gefallen. Und dann habe ich gesagt, kann ich das noch zu Ende führen? Ja, gut, ist egal. Ich führe es nicht zu Ende.
Oh nein.
Ja.
Es ging doch um die Betroffenen, die auf der anderen Seite auch getriggert sind. Und da hast du gesagt, Trigger, ach so, genau, da wollte ich sagen, von dieser Frau auf dem Speaker-Event. Genau, du hast gesagt, Trigger sind ja auch, also zeigen einem ja auch, da ist noch was.
Ja, genau, dass man halt da selber auf die eigenen Themen gucken soll und nicht bei den anderen suchen, die Trigger auslösen. Und das ist der springende Punkt der Blickweise.
So eine Selbstverantwortung, also auch eine Verantwortung.
Ja, da geht es wieder um Selbstverantwortung, natürlich.
das war nämlich sehr spannend, weil auf diesem Event war auch eine, die mir auch gesagt hat, dass sie damals durch meine Beiträge getriggert gewesen wäre, aber das eben mit einer Art Interesse verfolgt hat, weil sie halt sagt, ein Trigger zeigt mir ja nur, dass da noch was liegt, woran ich arbeiten kann. So, und ist mir total liebevoll, freundlich gegenübergetreten, obwohl sie durch mich so getriggert war damals.
Ja gut, aber du siehst ja alleine, dass sie auf so ein Event geht, dann hat sie sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung befasst. Ja. Und dadurch konnte sie das halt auch eher reflektieren. Genau. Oder beziehungsweise, ich glaube, eher anders, weil sie es reflektieren konnte, hat sie sich mehr damit befasst, hat sich deswegen die Karte für so ein Event gekauft.
Ja.
So ist, glaube ich.
Aber sie sagte auch, dass sie sehr gespannt war auf mich vorher, weil sie jetzt eben vorher keine Sympathie, glaube ich, für mich empfunden hat. Auch wenn sie jetzt mich nicht als den Teufel gesehen hat, hat sie aber trotzdem jetzt nicht gedacht, oh, ich finde die total toll. Und
jetzt ist die aber in deiner Sekte drin, ne?
Ja, nach der Speech kam sie auf jeden Fall zu mir und hat mir viele Komplimente auch gemacht und hat gesagt, dass sie mich jetzt schon mit anderen Augen sieht. Und das fand ich dann, wir hatten auf jeden Fall eine gute Verbindung und wir waren sehr offen miteinander. Und sie sagte auch, sie hatte das Gefühl, sie kann mir auch ganz ehrlich sagen, was sie denkt. So, und offen, und wir konnten einfach sehr offen und echt miteinander sprechen und sind auch jetzt noch in Kontakt.
Schön. Zu diesem Thema offen, das ist ja auch, oder das, was du sagst, ne, die eine Seite muss sich öffnen, damit die andere Seite die verstehen kann. Das ist, geht ja auch um Thema Ehrlichkeit, authentisch sein, bla bla bla. Und dieses Thema Ehrlichkeit, Ehrlichkeit ist ja keine Einbahnstraße, ne? Und das ist halt auch, glaube ich, wichtig, dass das gegenseitig ist. Du kannst dich ja auch nur öffnen und dich ehrlich zeigen, wenn du siehst, okay, das kommt bei der anderen Seite auch an.
Ja, also, dass Ehrlichkeit okay ist, ne? Für das Gegenüber.
Ja, dass die auch, also mit Ehrlichkeit ist keine Einbahnstraße, meine ich, dass die Gegenseite Ehrlichkeit auch verträgt.
Das meine ich, ne? Viel, gerade in Beziehungen.
Weil viele wollen ja, genau, viele wollen ja immer Ehrlichkeit, sagen ja, ey, du warst nicht ehrlich, bla bla bla. Aber wenn sie ganz ehrlich zu sich selber wären, dann wüssten sie ja. Aber wenn die Person ehrlich gewesen wäre, wie hätte ich dann reagiert? So, und das ist der springende Punkt. Ehrlichkeit ist auch gegenseitig, ist wie mit Kommunikation. Du kannst nicht, der eine kommuniziert super gut, der andere super scheiße. Funktioniert nicht. So, es müssen beide Seiten,
was, so ein bisschen,
ja, der andere, also, da, es muss ein gewisses, es kann ein gewisser Unterschied sein, aber der Unterschied darf nicht zu groß sein, und so ist es mit Ehrlichkeit auch. Du kannst nicht erwarten, dass der eine super ehrlich ist und der eine verträgt nichts.
Muss man so. Ein Beispiel vielleicht, ich glaube, dass, wir reden auch sehr oft sehr abstrakt über Sachen. Ich glaube, wenn wir das ein bisschen greifbarer machen, also als Beispiel eine Beziehung. Also sagen wir sind in einer Beziehung. Und
sind wir aber nicht.
Nee, aber waren. In einer Beziehung. Wenn ich jetzt mit irgendwas in der Beziehung nicht happy bin, ne, dann muss ich das bei dir ansprechen können. Weil wenn ich dann sage, pass auf, mit den Situationen fühle ich mich einfach nicht wohl und du bist dann irgendwie angepisst, weil, oder enttäuscht, ne, oder machst ein Drama, weil du verletzt bist, dass ich irgendwas an dir ehrlich, offen angesprochen habe und in Anführungszeichen kritisiere, dann werde ich mich wohl in Zukunft nicht mehr trauen, dir offen und ehrlich was zu unserer Beziehung zu sagen, weil ich merke, du willst es gar nicht hören, wenn irgendwas nicht so gut läuft, ne? Und das würde dann bewirken, dass ich irgendwann mich vielleicht einfach von dir trennen würde, weil die Probleme in der Beziehung immer größer geworden sind und ich mit dir nicht offen darüber kommunizieren konnte, weil du diese Ehrlichkeit und Offenheit nicht verträgst, wie du halt eben gesagt hast. Und dann ist irgendwann so, boom, okay, dann muss ich halt raus. So.
Ja,
weil wenn ich es offen kommunizieren kann, können wir gemeinsam an all den Sachen arbeiten in der Beziehung halt.
Ja, das ist so, wie der Müll staut sich an. So, und du kannst ihn halt nicht zum Mülleimer bringen. So, und der wird halt immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann platzt die Tonne halt. So, und ja, deswegen, du kannst halt den wenigen Müll, den kann man noch ableiten, aber irgendwann ist er, stinkt das ganze Haus danach.
Wie du.
Wie ich, ja, ja. Ich mach täglich kalt duschen, ne, Joyce? Und du hast eben gesagt, dass du nach Schweiß stinkst.
Ich stink total krass, das ist echt ekelhaft. Ich hab mir, ach, riech ich an dem Mikro. Ich habe mir eben dein Deo einfach über die Klamotten hier so unter die Achseln gesprüht.
Ja, gut, dass das kein riechender Podcast selten. Ist. Ja.
Oder ich habe mich gefragt, ob ich dieses T-Shirt irgendwie, das vorher schon so gestunken hatte.
Liegt vielleicht daran, weil du es erst 3 Wochen anhast.
Was ich auch noch sagen wollte eben, dass, es hat ja Kuchen TV und Montana Black haben ja auch so Reaktionen gemacht auf Yvonnes Video, ne? Unser Podcast mit Luke war ja auch kurz drin. Und da hat man gemerkt, zum Beispiel, ich finde, man merkt es bei der Yvonne selber, aber bei Kuchen auch, dass die beide ja sagen, sie hatten sich damals auch von diesem Spiegelartikel verleiten lassen, sich auf Ines Seite zu positionieren. Und die waren ja jetzt beide, was ich auch nachvollziehen kann, total getriggert von dem Podcast von Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Weil die da sagen, es gibt ja keine neuen Informationen, das hatten wir ja schon. Jetzt sagen Kuchen und Yvonne, wie? Moment mal, ich komme mir total verarscht vor, weil für mich sind diese Informationen neu und mit diesen neuen Informationen sehe ich das komplett anders. So. Das heißt, die sind dann getriggert gewesen von diesem Podcast von Hazel und Thomas, weil die sich verarscht vorkommen halt, ne? Kamen sich vom Spiegel dann verarscht vor, weil der Kuchen hatte ja damals dann sogar ein Video, was er gegen Luke war, gemacht, als der Spiegelartikel rauskam.
Ach so, ich dachte, der wäre immer so ein bisschen
vorher, ja, okay. Bevor der Spiegelartikel kam. Okay. Mit dem Spiegelartikel hat sich seine Position geändert.
Ja, und das war wahrscheinlich dieses unterschwellige Argument, 10 andere Frauen haben dasselbe gesagt.
Ja,
ne? Und
weil dieser Spiegelartikel so einseitig die Perspektive nur von ihm gezeigt hat.
Ja, aber die Kern der Manipulation des Spiegels war es, 10 andere sagen das auch. Das ist das, was bei den Leser... Ja, und aber auch die
kompletten Informationen von der anderen Perspektive wegzulassen.
Ja, sowieso. Aber trotzdem dieses, es gibt ja auch noch 10 andere, die genau das, denen genau dasselbe passiert ist. So, deswegen muss es stimmen. Das ist der unterschwellige Mechanismus, der im Kopf abläuft. Also bin ich von überzeugt. Ist natürlich jetzt eine Laienpsychologen-Meinung.
Ich glaube, weil es einfach komplett einseitig war.
Ja, gut, egal.
Einfach nur für Ines, weil dann denkt man, weil die sagen ja, wir hatten die Akte eingesehen und dann kriegst du als Leser das Gefühl, okay, das ist alles, was in der Akte stand. In der Akte stand, alles sprach gegen Luke. Mhm. Plus, wir haben noch andere Frauen gefunden, die hier Stories erzählt haben. Es ist aber, glaube ich, wirklich dieses, die Akte liegt uns vor und da sprechen alle Fakten gegen Luke. Was ja nicht so war.
Und da, ist ja auch wurscht jetzt.
Und da kommen sich halt Leute jetzt verarscht vor. Mhm. Wenn, also sie kommen sich verarscht vor vom Spiegel und dann kommen noch Hazel Brugger und Thomas Spitzer und sagen, ja, es gibt doch jetzt keine neuen Informationen. Mhm. Nochmal verarscht so. Ne? Weil die sagen, für uns ist das komplett neu und das hat unsere Perspektive komplett verändert halt. Mhm. So, das sind halt diese Mechanismen.
Ja. Ist halt voll verständlich, dass man sich da verarscht vorkommt. Aber auch da muss man sich dann wieder ein bisschen an die eigene Nase packen, dass man halt nicht selber genug recherchiert hat oder sich auf die falschen Leute...
War ja eigentlich nicht möglich, ne?
Ja, genau. Ja, das ist das Problem, ja. Oder halt sich auf die falschen Leute verlassen hat.
Ja, sich hat mitreißen lassen, weil das Einzige, was man ja meiner Meinung nach damals zu dem Zeitpunkt hätte machen können, ist neutral bleiben. Wenn man nicht Einblick, wie wir jetzt hatte, in die Seite von Luke. Ne? Weil du hattest diesen Einblick halt nicht. Dann hättest du eigentlich nur entweder neutral bleiben können oder dich halt mitreißen lassen. Und ganz ehrlich, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass so ein Artikel wie beim Spiegel, dass das viele Menschen...
Ich kann das auch voll nachvollziehen. Aber... Trotzdem hat es auch einen gewissen Teil Eigenverantwortung. Ja. So, weil man hätte neutral bleiben können, ja. Oder zumindest sagen, ja, ich weiß es nicht.
Ja. Voll. Auf jeden Fall hat es Luke geholfen, sich jetzt zu zeigen, sein Inneres zu zeigen. Mir,
hat es ja auch Reichweite gebracht.
Ja, aber es ist einfach, tut einfach auch gut, wenn man sich verstanden fühlt, ne? Mhm. Das muss nicht von jedem sein, aber es gibt Menschen, die einen verstehen können.
Ja, klar.
Ich habe damals mich so unverstanden gefühlt. Dabei, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit gar nicht geboten, richtig.
Ja.
Deswegen mein Appell für mehr Echtsein und zu lernen, das, was in einem vorgeht, wirklich in den richtigen Worten nach außen zu kehren. Vielleicht da auch noch mal so ein ganz kleines super easy Beispiel, was ich auch in der Speech hatte, wo man das einfach ganz gut veranschaulichen kann. Also wenn wir Gedanken einfach mitteilen, also zum Beispiel ich, wir haben schon öfters über heiraten geredet, aber irgendwie so, ne, ich merke, du ziehst dich da so immer ein bisschen zurück und wir kommen da nicht richtig so irgendwie weiter und du rückst aber nicht so richtig mit der Sprache raus, ob du willst oder nicht und ich fühle mich dadurch verunsichert und mir geht der Gedanke im Kopf rum, willst du mich jetzt heiraten oder nicht? Und das kann ich halt easy aussprechen, weil ein Gedanke ja ist in Worten 1:1 rüberbringbar. Das heißt, irgendwann bin ich abgefuckt und sag einfach, ja, willst du mich jetzt heiraten oder nicht? Mein Gefühl, was da drunter liegt, ist aber ein ganz anderes. Mein Gefühl ist eigentlich, ich bin total verunsichert. Ich habe Angst, dass dieser Mann, mit dem ich mein Leben teilen möchte, dass der seins vielleicht gar nicht mit mir teilen möchte. Vielleicht hat er gar nicht das Gefühl, dass ich die Richtige bin. Und das könnte ich dir ja auch transportieren. Ich könnte auch sagen, ich irgendwie verunsichert mich die Situation mit der Hochzeit total, weil ich Angst habe, dass du mich nicht heiraten möchtest, weil du dir vielleicht bei mir nicht sicher bist. Ne? Ist was ganz anderes als dieses, willst du mich jetzt heiraten oder nicht? Und dann so mit dem Finger auf dich, setzt dich unter Druck und du gehst entweder in eine Rechtfertigung oder in eine Abwehrhaltung zurück, ne, pumpen oder so. Aber so verstehst du, was in mir vorgeht und kannst ganz anders darauf eingehen.
Ja, du erklärst die Situation auf der sachlichen Ebene und aber auch auf deiner emotionalen Ebene, ne?
Genau, und ich,
das, Gefühl oder? Bei das Gefühlen, ist, genau. Das ist doch dein Rezept, richtig?
Genau. Und so dieses eben nicht mit dem Finger auf jemand anderen pointen, weil dann kriegst du eigentlich, kommst du nicht in diese gute Kommunikation rein. Wenn du aber aus der eigenen Perspektive, ich habe Angst oder ich bin verletzt, ich fühle mich gerade voll verunsichert mit der Situation, ich fühle mich gerade nicht wohl mit der Situation oder so. Wenn man das wirklich transportiert, dann legt man so ein bisschen diese Basis, um in eine gute Kommunikation reinzukommen.
Also Ich-Botschaften senden.
Ja, also was das eigene...
Damit der andere das nicht als Vorwurf auffasst, ne?
Genau, also es geht darum, unser Innerstes zu kommunizieren, was bedeutet unser Herz, unsere Gefühle zu transportieren. Und das ist ja das, was in uns selber vorgeht. Das heißt, wir können das nicht projizieren und das auf den anderen quasi so pointen, weil dann geht's oft hoch oder wie auch immer, ne? Und oder der fühlt sich unter Druck gesetzt und sagt, ich will dich heiraten, ja, aber so, ne? Aber wenn man wirklich erklärt, was im eigenen Herzen vorgeht, so dann kann man drüber sprechen, dann könnte der andere sagen, ja, pass auf, ich bin auch verunsichert aus den und den Gründen und deswegen reagiere ich, wenn du die Hochzeit ansprichst, auch immer so. Es kann dann alle möglichen Gründe haben, aber dann lernt man sich richtig kennen, tief im Inneren, und man versteht sich gegenseitig und so ist halt wirkliche tiefe Empathie möglich.
Es ist ja eigentlich total simpel, ne?
Genau.
Also das ist ja jetzt nicht die Erfindung des Rades, nur der Punkt ist, die meisten Leute oder die meisten, in den meisten Beziehungen wird das halt nicht gemacht. Und sei es jetzt freundschaftliche Beziehungen oder partnerschaftliche.
Ich habe das ja auch ewig nicht gemacht, so, ne? Also ich habe das ja auch voll spät jetzt erst so gelernt. Und dabei ist es eigentlich so simpel und deswegen möchte ich das auch so rausbringen, weil ich mir denke, könnte eigentlich ein Schulfach sein. So wie kommuniziert man am besten?
Ja, aber das fängt ja auch da an, dass, also in der Schule wird das ja sowieso nicht gelehrt, aber dass in der Medienwelt ja auch dieser gesunde Austausch nicht mehr stattfindet. Da wird es ja auch nicht vorgelebt.
Nee, es wird nirgends vorgelebt.
Weil es wird der Diskurs und vielleicht die Suche nach einem gemeinsamen Nenner, das ist ja jetzt nicht so populär.
Voll.
Ja, und geht ja eher in die andere Richtung, halt immer weiter reinzuhauen, weil, und ja, da ist dann halt wieder das Kapitalistische, weil das mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite und so weiter.
Das Interessante ist ja auch, ich glaube, hätten damals, wären die Kommentare bei mir voll gewesen mit Menschen, die ihre Verletzung mir geschrieben hätten. Ja, dann, ich glaube, dann wäre ich sofort, dann hätte ich, glaube ich, sofort so reagiert, oh Gott, wie schrecklich. Ich hatte die ganzen Menschen verletzt. Die Verletzung war ja da, aber das, was transportiert wurde, war, du hast Scheiße gemacht. Ne? Das ist ja genau dieses, es wurde mit dem Finger auf mich gepointet.
Also so, du willst mich nicht heiraten.
Ja, es ist so ja. Joyce ist ein Arschloch, die will mich nicht heiraten. Also ja. So, ne? Die verletzt mich. Aber statt diesem inneren Gefühl Ausdruck zu bringen, war es halt so, die Verletzung hat eine Wut geschaffen und die Wut ging dann gegen mich. Die Verletzung habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Ich habe nur diese ganzen Finger, die auf mich gezeigt haben und die ganze Wut gespürt und habe mich halt unverstanden gefühlt und bin dann irgendwie in innerliches Schleudern geraten. Hätte ich aber so spüren können, sehen können, verstehen können, was da gefühlsmäßig bei vielen Menschen dann draußen vor sich gegangen ist, hätte ich komplett anders reagiert, ne? So. Das sind so Learnings, die, ja, wie gesagt, ich habe ja da selber komplett falsch kommuniziert. Ne? In unserer Gesellschaft ist es leider so, dass in den meisten Fällen ich habe falsch kommuniziert, die andere Seite hat so kommuniziert, dass ich überhaupt nicht in ein Bewusstsein kam, was ich falsch gemacht habe. Es hat sehr lange gedauert, bis ich gecheckt habe, okay, ne, ich habe echt einen Fehler gemacht. So, aber das so zu verstehen, das...
Was meinst du genau mit Fehler jetzt?
In der Art, ja, dass ich mich...
Wie du es dann hinterher richtig stellen wolltest, oder was meinst
Nein,
du? Worauf ist genau das Wort
Gag
Fehler?
War ja auch, dieser
geht
Gag
jetzt um
war
den,
ja,
geht jetzt um den Gag, oder
du,
was?
Du, das war eine Verletzung von mir,
ja,
die ich nicht kommuniziert habe.
Ich habe mich gerade gefragt, redest du von dem Video, ja, oder redest du von dem Gag?
Von dem Gag.
Von dem Gag. Okay.
dieser Gag hat ja so krass viele Menschen verletzt. Und ich habe den gemacht, weil ich verletzt war. Aber ich habe nicht gesagt, ich bin verletzt, weil ich damals nicht verstanden wurde.
Ich wollte nur wissen, ob du, weil du bei dem Video, ich war mir nicht sicher, wenn du es auf Video beziehst, da wusste ich jetzt nicht genau, was du da genau jetzt als Fehler definierst.
Ja. Ich war,
so, außer das,
ich
was
war
du
gleichzeitig
eben schon
mit total verletzt über das, was Luke an Vorverurteilung passiert ist. Das hat mich so traurig gemacht, innerlich, was so einem Menschen widerfahren ist. Ne? Und genau diese ganzen Gefühle habe ich verpackt in, hat hier jemand Eier gefunden, ich habe nur K.O.-Tropfen bekommen. Ne? Also, das war verpackt, die Traurigkeit über das, was Luke passiert ist, mit der Vorverurteilung, mit dem, dass er, also, was er sich fast selber angetan hätte. So, ne? Also all das, meine Unverstandenheit, das war alles gepackt in so einen Gag. Das war das, was nach außen transportiert wurde.
Okay. Verstehe ich.
Und das machen wir ganz oft, dass wir nach außen Dinge zeigen, sagen, machen, die nicht wirklich das spiegeln, was in uns vorgeht, sondern wo das, wo der andere erstmal interpretieren müsste. Ne? Also ich glaube, jetzt haben viele Menschen auch verstanden, damals, was ich sagen wollte. Es war auch ein Feedback, was ich so bekommen habe in privaten Nachrichten und so, dass viele das verstanden haben, worum es mir ging. Aber es haben auch eben viele anders verstanden. Und ich habe komplett diesen Raum für Interpretation gelassen. Ne? So. Und jeder interpretiert dann irgendwie was anderes rein. Und manche treffen dann das, was eigentlich gemeint war. Und andere, ja, sehen dann in mir was, was aber so in mir gar nicht vorgegangen ist.
Also möglichst wenig Interpretationsspielraum lassen.
So. Ja,
und das, aber auch nicht den Anspruch haben, dass es jeder versteht, ne? Weil auch das ist nicht möglich.
Wie gesagt, es geht aber übers, so wenig Interpretationsspielraum lassen, geht darüber, das Innerste, unser Herz zu kommunizieren.
Mhm.
Weil oft ist das, was rauskommt, zum Beispiel eine Wut oder so, das ist nicht das, was da tief im Innern, da ist oft die Traurigkeit oder so, ne?
Aber bei Personen in der Öffentlichkeit oder nehmen wir auch mal Politiker oder so, da wird das ja nie gemacht. Auch wenn da Entschuldigungen oder so kommen, sind ja einfach nur pro forma, weil sie es irgendwie bringen müssen oder so. Das ist ja 100% eigentlich das Gegenteil, was in der Realität oder 99%, vielleicht 1% machen es oder so. Mhm. Aber es ist ja eigentlich komplett das Gegenteil, wie es in der Realität passiert. Ne? Mhm. Oder kannst du dir denn vorstellen, ein Politiker würde sagen, boah, ich war so verletzt, ich habe jetzt, keine Ahnung, den und den Gesetzesantrag gemacht. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Aber das ist auch schon, könntest du dir eher noch bei anderen Leuten, keine Ahnung, Musiker oder Schauspieler, whatever, eher noch vorstellen. Aber so, das ist doch völlig undenkbar. So, und Politik ist ja eigentlich die Ebene, die alle betrifft, weil Politiker entscheiden über das, was uns mehr oder weniger, ja, betrifft uns halt. Während was irgendein Schauspieler oder irgendein Sänger macht, ist mir ja scheißegal eigentlich.
Ja.
So, und ja, also eigentlich müsstest du auf der Ebene so authentische Politiker, die wirklich zu ihren Fehlern stehen und das wirklich ernst.
Wo du überhaupt die Menschlichkeit erspüren kannst,
und wo du
ne?
es
weil
wirklich,
die mal Gefühle zeigen.
Genau,
oder?
Und wirklich, wo du ihnen das auch wirklich abnimmst, wo du nicht weißt, okay, das ist jetzt eine Masche, weil jetzt vielleicht Trend wird und keine Ahnung, vielleicht in 10, 20 Jahren ist das so der nächste Step der Manipulation, weil sie wissen, okay, das kommt gut an, weil 2023 hat die große Joyce Ilk das gesagt. Nein, aber dass es keine Masche ist, dass du es wirklich ihnen abnimmst. Also es wäre geil, wenn es so wäre, aber es wäre halt jetzt wie so ein Comedy-Format, ne? Wie hier, wenn Politiker nicht lügen würden oder so.
So, das ist krass, weil ich denke mir gerade, ja, in der Politik ist es halt so voll die Fassade immer, die Politiker aufhaben. Auf Social Media ist es so voll die Fassade. Wir leben halt in einer Welt von Fassaden.
Genau, aber guck mal, da geht's aber auch wieder darum, mit dieser Fassade der Politiker, da musst du dann auch wieder die Gegenseite sehen und das ist quasi das Volk oder wie auch immer, was teilweise halt auch diese Ehrlichkeit nicht vertragen würde. So, auch das ist keine Einbahnstraße. Und das liegt, also ich will da jetzt nicht die Schuld 100% den Politikern
zuschieben.
War doch
irgendwer mal, der damals gesagt hat, bei dem Gutenberg, als der hatte da doch gefälscht seinen Doktortitel oder was war das?
Ja, ich habe das irgendwo abgeschrieben oder
ja, irgendwie seine Abschlussarbeit,
keine Doktorarbeit. Ahnung.
Ja. Und hätte der einfach gesagt, ja, sorry, habe ich gemacht.
Ja.
Habe ich damals gemacht. So, dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, jo, ja, kann ich schon.
Dann hätten den Leute gefeiert für die Ehrlichkeit.
Ja. So. Für die Echtheit, weil das endlich mal ein Politiker wäre, den man so.
Ja, und weil es ja auch nicht relevant ist für seine politische Tätigkeit, ob er einen Doktortitel hat oder nicht.
Ja, so. Und Fehler, also ne, so mal Fehler zugeben. Ja. So halt, ja.
Ja, aber ehrlich, ne? Nicht nur zugeben, weil das Zugeben, das machen ja relativ viele, weil sie es müssen, weil sie gedrängt werden. So, aber das ehrlich und authentisch zugeben, so das wäre schön.
Voll. Ja. Was ich sagen wollte, ist bei Politikern so, ist auf Social Media, überall sind diese Fassaden. Und oft haben wir das ja schon im Kennenlernen, beim Dating, so wenn man Menschen kennenlernt, wie viele Leute mit Taktiken vorgehen, mit Spielchen, sagen, oh, ich warte jetzt mal, am liebsten würde ich jetzt direkt antworten, aber ich warte jetzt erstmal so und so lange, damit das nicht so und so rüberkommt. Ne, es ist ja alles, wir leben in einer Welt, wo, und das ist mir jetzt auch in letzter Zeit erst so krass bewusst geworden, wie unecht das alles ist. Weil es für uns schon so normal ist, dass alles irgendwie unecht ist.
Ich glaube, Social Media und so hat da auch noch dazu beigetragen, weil du halt einfacher Sachen faken kannst.
Naja, und dann eben und Tinder und sowas ist ja auch ein bisschen wie Social Media.
Ja. Das meine ich ja. Halt diese Online-Welt, die Sachen. Früher hast du Freunden erzählt, wie war dein Urlaub? Heutzutage, keine Ahnung, zeigst du 10 Fotos von Instagram. Also es ist, dass das Faken wird leichter und Leute haben halt einen Anreiz dazu, sich besser darzustellen.
Voll.
Und sind dadurch weniger gezwungen, an sich selber zu arbeiten. Dadurch müssen sie immer mehr sich falsch irgendwie darstellen. Und diese Diskrepanz geht immer weiter auseinander. Und aber deswegen ist gut, dass wir jetzt ins Wassermann-Zeitalter kommen, wo ja alles aufgedeckt wird, ne, Joyce?
Ja.
Ja.
Transformation Times.
Da wäre mir fast die Kamera untergeflogen.
Ja, oh Gott, oh Gott.
Ja, Aufdeckung waren wir stehen geblieben. Naja, also dieses Thema mit authentisch sein und Transparenz und so, dass wenn du nicht authentisch bist, es kommt ja irgendwann immer zurück. Du kannst es nicht ewig aufrechterhalten. So, es kann kurzfristig, das ist wie mit dem Beispiel mit dem Müll eben, ich weiß gar nicht, was in der Partnerschaft, der eine hat irgendein Ding, was ihn abfuckt und dann stapelt sich das so, bis es irgendwann explodiert. Du musst den Müll ableiten. Und das heißt, im Umkehrschluss jetzt, oder auf diese Metapher mit dem authentisch sein, du musst authentisch sein, sonst stapelt sich in dir was an, das kommt, bricht irgendwann aus, unglücklich. Und aber die Realität holt dich irgendwann ein.
Das auch.
So, und
das Schwierige ist nur wirklich dieses authentisch sein oder echt sein, sage ich irgendwie noch lieber. Ich hatte ja schon immer das Gefühl, das bin authentisch ich. Ich hatte nie das Gefühl, ich verstelle mich jetzt. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich online, jeder hat verschiedene Facetten, ne? Und ich hatte aber schon immer das Gefühl, das ist echt. Also es bin ich. Und das war ja auch in dem Sinne so. Aber damit jemand anderes dein echtes Ich sehen kann, auch wenn du echt bist in dem Sinne, damit jemand anders dein echtes Ich sehen kann, musst du halt, ist halt die Art des Echtseins wichtig, eben aus diesem Herzen, aus den Gefühlen zu sprechen und nicht aus den Gedanken.
Ah, das ist noch der springende Punkt, ne?
Genau, weil, guck mal, echt wäre ja auch, sind ja auch die Leute, ne, so, die sagen, das fuckt mich voll ab. Du fuckst mich ab. Ist ja echt. Ne? Ist jetzt nicht so, ich schluck das jetzt mal runter und passe mich total an und sag, okay, so, ne? Sondern es ist ja schon echt. Nur es ist halt, es führt nicht dazu, dass das Gegenüber dann echt ist. Okay. Weil wenn du jemandem sagst, du fuckst mich ab, dann entweder ist das Gegenüber geht dann halt auch hoch und sagt, du fuckst mich ab, oder das sagt so, gerät ins Schleudern, fühlt sich auf jeden Fall unter Druck gesetzt, ne? Und es kommt nicht zu einer schönen Kommunikation, die auch eine Lösung beinhaltet, ne? Und deswegen ist dieses Echtsein wichtig und wir können halt lernen, wie wir wirklich unser Innerstes, unser Herz, das ist ja unser richtig echtes Ich, ne? Unser Innerstes, wo wir manchmal das Gefühl haben, innerlich fühle ich mich doch irgendwie so alleine, weil so richtig in mich gucken kann dann doch keiner. Aber wir können tiefere Einblicke geben in unser Inneres. Und dann macht das Echtsein noch mehr Spaß halt.
Ja. Schön.
Und da hatte ich doch noch, das wollte ich eben sagen, dieses Beispiel jetzt von dem Konzert, wo bei Michael Schulte, wo ich mit meiner Mama war.
Ach so.
Der Michael hatte gesagt.
Da kannst du dann auch direkt in diesem Kontext die Tube One Story machen mit dem Vergleich. Okay.
Das war so witzig. Soll ich dann eigentlich die alte Story nehmen erst, ne? wie ich es damals gemacht habe, was wie ich es jetzt gemacht habe.
Genau, okay. Ja.
Also früher war das so, wenn Menschen, ich hatte immer ein Problem mit Respektlosigkeit, weil ich bin Menschen immer erstmal freundlich und respektvoll begegnet, ne? Aber wenn jemand respektlos im Tonfall zu mir geworden ist, habe ich halt doppelt so respektlos zurückgeschossen, ne? Also weil ich immer nett und freundlich, und wir waren halt, Chris und ich, wir waren bei Tube One, das war damals ja auch so ein Netzwerk, wo ganz viele YouTuber waren. Und da waren wir auf einer Veranstaltung eingeladen und da musste man durch so einen Innenhof und das Tor vorne war aber zu. Und es kam jetzt gerade so eine ältere Dame aus dem Nebenhaus, aber auch in diesem Innenhof, und ist da, ne, so lang gegangen.
Ja, war halt auf jeden Fall auf der anderen Seite des Tors und hätte einfach fünf Meter zum Tor kommen müssen und es aufmachen.
Genau, wir haben gefragt, Entschuldigung, könnten Sie uns vielleicht aufmachen, weil die hatten irgendwie die Klingel nicht gehört, weil da die Party so laut war oder so, ne? Könnten Sie uns vielleicht das Tor aufmachen? Wir wollen zu Tube One. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, die hat uns, glaube ich, komplett ignoriert.
Nee, die hat irgendwas gesagt, aber
wollte
ich weiß
nicht
mehr, was.
Wollte uns auf jeden Fall nicht aufmachen und ist einfach so weggegangen. Und ich habe noch mit ihr geredet und sie hat uns den Rücken zugedreht und ist quasi so, und du bist ja so machtlos, wenn so ein Tor dazwischen ist.
Ja, ne? Ja, du konntest so, halt nicht hinterher und der an die Gurgel, ne?
Nee, oder so, ich wollte da noch nett mit ihr reden, so, Entschuldigung, wir versuchen da schon die ganze Zeit anzurufen und zu klingeln, aber die hören uns nicht. Hm. Sie hat aber gar keine Gelegenheit gegeben. Sie ist einfach, und das fand ich so respektlos, sie ist einfach so weggegangen und hat uns da so stehen lassen. Und diese Art so hier, so einfach uns den Rücken zugekehrt und uns da so in unserer Not, mitten im Satz einfach so, wo ich voll freundlich war, weggegangen, und dann habe ich ihr hinterhergerufen, Sie sind aber eine freundliche Fotze. Ja. Sie sind aber eine freundliche Fotze. Blöderweise war das dann die Vermieterin von Tube One, was später rauskam, und die haben dann noch ein bisschen Ärger bekommen. Gut. Aber so war ich halt früher, dass wenn dann kam ein bisschen so der Ghetto-Slang raus, ne? Wenn jemand respektlos war, ich war immer...
Ja, es kam ja nicht oft vor, ne? Aber,
nein, natürlich nicht. Aber wenn, dann habe ich halt doppelt so zurückgeschossen.
Ja, es war halt der Punkt halt auch, dass du dich nicht anders wehren konntest, weil sie halt, du konntest nur verbal, du konntest nicht zu ihr laufen, du konntest nur verbal ihr was zuschleudern.
Ich konnte nicht mit ihr reden.
Ja, weiter, und du musstest ja aber über eine Grenze gehen. Wenn du gesagt hättest, hättest nur gerufen, sie sind aber nett oder so, dann wäre die einfach weitergegangen. Das heißt, du musstest, also im Prinzip ist es ja schon verständlich, du hattest keine andere Möglichkeit,
mich zu wehren.
Sie auf irgendeine Art zu erreichen.
Ja.
So, weil sie vorher abgeblockt hätte. Deswegen musstest du die Faust rausholen. Also ist eigentlich alles...
Verbale Faust, ja.
Ja, alles klar.
So, und jetzt gab es eine ähnliche Situation ein bisschen beim Michael Schulte-Konzert in Köln, in der Kantine.
Was macht der für Musik? So Reggae oder was?
Nee, schön. Ich mag die Musik sehr gerne von ihm. Es ist schon sehr künstlerisch, nicht so... Ein bisschen mehr mainstreamig geworden mittlerweile, aber immer noch sehr künstlerisch. Und dann waren wir da in der Kantine und der Michael hatte gesagt, ihr könnt nach dem Konzert Backstage zu mir kommen. Die Lotta, ne, irgendeine Mitarbeiterin oder so von ihm, die holt euch dann, irgendeinen aus seinem Team. Und so, und das Konzert war vorbei und ich dachte, ja gut, wo holt uns die Lotta denn jetzt? Kann ja jetzt nicht mitten hier in dem Raum einfach stehen bleiben, alle gingen jetzt so raus. Und ich hatte dann gesehen, dass am seitlichen Bühneneingang so eine Tür war, wo Backstage auch so ein Schild drauf war, Backstage. Und habe ich zu meiner Mutter, die mit war, gesagt, komm, wir warten jetzt einfach hier. Irgendwann kommt da schon jemand raus und dann können wir ja nach der Lotta fragen. So, ne? Oder vielleicht kommt die Lotta dann ja auch hier raus. Und dann kam eben da so eine etwas ältere Frau raus, die hat mich dann sehr an diese Frau damals irgendwie auch mit dieser Art, aber auch ein bisschen optisch und so daran erinnert. Und die kommt aus dieser Tür und ich sag total freundlich, ach, hallo, wir sind mit Michael Schulte verabredet. Die Lotta, die wollte uns irgendwo abholen. So, und die kackt mich zusammen. Also so, hier kommt keiner rein. Also so direkt total unfreundlich, wo ich dachte, okay, vielleicht hat sie auch gedacht, ich wäre irgendwie ein Fan, der jetzt da irgendwas faken will. Aber im Endeffekt, ich habe ihr nichts getan in dem Moment, ne? Also, dass sie mich so zusammenscheißt. Und es ist oft auch bei Securities so, dass sie ja ein bisschen respektlos so reagieren. Du bist da ja auch so, das ist ja diese Machtlosigkeit wie da bei dieser Tür bei Tube One. Du stehst halt an der Tür und jemand ist respektlos, der hat aber die Macht, dich nicht reinzulassen. Ne?
Ja, ist wie bei hier das Experiment, ne?
Ja.
Der so, gib Leuten Macht und du siehst ihren wahren Charakter. Das ist so wie mit gib Leuten Geld und also Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld offenbart ihn nur und Macht. Und mit Macht ist es ähnlich. Oder Geld ist ja eine Form von Macht.
Ja. Auf jeden Fall kackt die mich dann an. Und mittlerweile bin ich halt nicht mehr so, dass ich dann zurückkacke.
Du rülpst jetzt zurück.
Aber mittlerweile, ich sag halt schon ganz klar, ne, was, also was Sache ist, aber bin nicht beleidigend. Weil dann,
ja, du bist nicht getriggert, meinst du, ne?
Ich bin
oder?
Nicht,
weil du sagst,
stimmt.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Weil bei dem
Obwohl
anderen warst du
ein bisschen getriggert, glaube ich, in dem Moment schon war.
Ja, okay.
Weil sie sich so, also weil sie so respektlos mit mir umgegangen ist in dem Moment, wo ich so vor den Kopf gestoßen war, weil ich ja total nett war zu ihr. Und dann habe ich einfach so quasi gesagt, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass sie so mit mir umgeht, dass sie, also wie unfreundlich das von ihr wäre, wie respektlos das von ihr wäre und dass das nicht in Ordnung ist, weil ich überhaupt nichts getan habe und einfach eine ganz normale Frage gestellt habe und ja, ich da einfach verabredet bin und jetzt gucken muss, wie ich da hinkomme, aber sie hätte das ja auch auf eine andere Art und Weise machen können. Ne?
Also ich hab du hast ihr quasi eine Lektion in guter Kommunikation erteilt.
Ja. Ja, genau.
Das kann man so sagen. Eigentlich müsstest du ja dann noch eine Rechnung schreiben. Ne? Also eine Stunde ja, dann, Coaching, 1000 Euro.
Aber das Witzige
Euro.
War, dass sie erstmal dann sogar noch so weggegangen ist.
Ja gut, die Pointe kommt ja noch, ne?
Genau. Und dann sind meine Mutter und ich, wir wussten ja nicht, wann kommt da jetzt wieder jemand raus oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann zu dem Merch-Stand gegangen, weil ich wusste, okay, die arbeitet ja auch für den Michael, dann wird die uns ja, ne, connecten können. Super nett, Patricia heißt sie. Und
also mit die meinst du jetzt die Frau am Merch, ne? Weil sonst könnte man denken, die arbeitet ja auch, die Frau, die da unfreundlich rausgekommen
Nein,
ist.
Nein, die hat ja für die Kantine gearbeitet, genau.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ja.
Ach so, ich dachte, die wäre auch von Michael Schulte gewesen.
Nee, ich glaube, die war okay. Von der Kantine, weil die ging hinter die Theke.
Ah, okay.
Und wir dann zum Merch-Stand und dann sagte die Patricia da von dem Merch-Stand, ja klar, ich rufe die Lotta an, dann holt ihr euch ab. Ne? Und während wir da jetzt standen mit der, kommt auf einmal diese Frau, die mich vorher so angepumpt hat, von hinter der Theke und drückt mir einen Gin Tonic in die Hand und sagt, das tut mir leid, ich war einfach übelst gestresst und du hast das abgekriegt in dem Moment. Ich habe meinen Stress einfach an dir ausgelassen oder an ihn und hat sich entschuldigt und habe ich gesagt, ja, alles klar, ja, cool, das ist verständlich, ne? Also das kann ich verstehen, dass sowas passieren kann. So, und dann auf einmal so, pum, Problem gelöst.
Ja.
Und da war auch mich hatte das vorher schon geärgert, wie die mit mir umgegangen ist. Also deswegen war schon ein bisschen getriggert. Aber durch die Art, wie wir dann kommuniziert haben und dass sie dann auch so quasi gesagt hat, ich habe was an dir ausgelassen, was nicht deine Schuld war.
Ist auch selten,
hat das,
ne?
Gelöst in mir.
Ja, ja. Ist aber auch selten, dass jemand dann so...
Fand ich cool. Das,
ja, voll, voll, voll. Waren dann K.O.-Tropfen im Drink? Hast du probiert?
Hab ich kurz gedacht. Also, ja, nein, ohne Scheiße. Ich habe wirklich kurz gedacht, hä? Weil dieser Wechsel zwischen, ich pump die total an, zu, hier hast du einen Drink und Entschuldigung. Da war ich genauso perplex wie bei dem Ankacken.
Ja.
Und habe echt gedacht so,
ja, nee, Mama, hier, ich habe was für dich.
Nee, ich hab kurz so dieses Glas in der Hand gehalten und dachte, hä? So, weißt du? Und dachte schon kurz so, ich wusste auch gar nicht, was sie mir in die Hand gedrückt hat. Ich dachte, es wäre ein Glas Wasser. Dachte ich nur so, ja, okay, gib die mir jetzt so ein Wasser. So, was ja, also ich hätte sogar in dem Moment lieber ein Wasser getrunken als ein Gin Tonic. Aber so ein, hä, was drückt die mir jetzt hier gerade in die Hand? Ich konnte das ja nicht sehen, es sah ja aus wie ein Wasser.
Ja, aber das ist
vorsichtig probiert, so, was ist das?
Aber im Prinzip ist das ja ein Beispiel, wo man quasi die Wirkungsweise von Kommunikation illustrieren kann, ne?
Ja.
Weil wenn du jetzt auch pumpig reagiert hättest, dann hätte sie selber nicht reflektiert.
Nee, genau, dann wäre sie auch noch angepisster gewesen.
Genau.
Hätte ich jetzt auch noch zurückgepumpt, ja.
Genau.
Hätte ich jetzt gesagt, hier sie freundliche Fotze, du, da hätte ich aber keinen Gin Tonic hinterher.
Genau, und dann hätte sie jetzt noch eine Hate-Story gegen die Kantine gemacht. nee, aber so ist ja wirklich die Wirkungsweise, ne? Es ist, ja, wenn du jemanden schlägst, dann wird er wahrscheinlich versuchen, härter zurückzuschlagen. Also es wird auf jeden Fall nicht, oder in den meisten Fällen nicht irgendeine...
Nee, das wäre eine Prügelei, das wäre eine verbale Prügelei geworden. Sie hat mich ja geschlagen,
genau.
Verbal.
Genau.
Hätte ich dann zurückgeschlagen, dann...
Es wäre auf jeden Fall... Genau, es wäre nicht deeskalierend gewesen.
Nee.
So.
Mhm. Genau. Der Weg wäre aber auch nicht gewesen, das einfach zu ignorieren, wie sie mit mir umgeht.
Nee, das meine ich auch nicht.
Ne? Weil... Dann hätte sie sich ja im Recht gefühlt,
ja, ja, klar.
Wahrscheinlich.
Dann hätte sie ja nicht reflektieren müssen.
Genau.
Also auch da ist es
die Art
quasi
der Kommunikation.
Ja, und auch da ist es der gesunde Mittelweg. So, du sagst das, was du denkst und fühlst, aber nicht aus der Opferhaltung heraus, du lässt mich hier nicht rein und beleidigst mich, sondern sagst klar und steckst auch klare
Grenzen.
Also
ich habe mich auf Augenhöhe gestellt.
Ja, das meine ich, aber das meine ich ja mit Mittelweg. Du hast dich nicht über sie gestellt und du hast dich nicht unter sie gestellt.
Ach so, meinst du? Okay, das war nicht verständlich gerade.
War wieder nicht verständlich. Gut, okay. Na gut, dass ich dich habe. da bin ich ja hier quasi in den besten Händen, ne? Wenn ich mich ja oft total missverständlich ausdrücke.
Nee, aber so. Das ist wirklich so dieses auf Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wie du sagst, nicht unter sie stellen und jetzt war die voll gemein zu mir so, sondern und auch nicht sagen hier mich drüber stellen, sagen du bist doof, sondern wirklich dieses jemandem auf Augenhöhe begegnen und man kann diese Augenhöhe eben auch schaffen selber.
Genau, jetzt in dem Fall hast du die jetzt geschafft, weil sie sich dann auch auf die Ebene begeben hat und dann hat das funktioniert. Es könnte aber auch sein, dass sie sich aber trotzdem nicht auf Augenhöhe begibt und sie stellt sich dann auch wieder über dich oder drunter unter dich so. Und dann, was wäre dann die Lösung deiner Meinung nach? Dann bleibst du auf dieser Augenhöhe, aber wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann
hilft. Ich glaube, dass du aber schon, wenn du öfters so kommunizierst, wird der Großteil der Menschen wird ja auch dir auf Augenhöhe begegnen.
Natürlich, das ist klar.
Da sagt man ja auch immer, wenn du dein Verhalten änderst oder deine Art der Kommunikation änderst, wird sich auch automatisch die Resonanz definitiv verändern.
Definitiv, ja, das ist ja auch so. Aber bei, keine Ahnung, 10% wird es vielleicht nicht passieren. Und da hilft dann einfach nur Trennung oder was ist da dein Teil deines Rezepts?
Ja, genau.
Weil du wirst ja Menschen nicht verändern. Das ist der Versuch, das ist der nette Versuch, da irgendeine Veränderung
zu führen. Aber es klappt tatsächlich auch sogar bei Menschen, wo man es vielleicht manchmal nicht so erwartet hätte. Zum Beispiel, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber erstmal, also es gibt auch Menschen, wo man erstmal denkt, das würde nicht funktionieren. Auch gerade familiär gibt es so Strukturen oft. Ich habe das mit dieser Art der Kommunikation auch noch jemand anderen gecoacht, der jetzt so quasi anders mit seiner Familie kommuniziert und wo das auch da auf eine ganz andere Ebene gekommen ist, wo derjenige immer anfangs gesagt hat, nee, die werden sich nicht verändern, meine Eltern werden sich nicht verändern. Und jetzt hat sich aber einfach nur dadurch, dass die Person anders kommuniziert hat und ihr Innerstes mehr gezeigt hat, hat sich das Verhältnis zu den Eltern eben doch verändert. Mhm. So, also klar, es wird immer noch und natürlich gerade bei Narzissten oder so ist es wahrscheinlich noch schwieriger, ne? Aber es gibt da auch eine Hoffnung, auch bei Menschen, wo man denkt, das ist aussichtslos.
Genau, ich will nur damit eigentlich ja darauf hinaus, dass es trotzdem Leute gibt, wo eine Veränderung nicht möglich ist und dass du dann nicht immer wieder in dieses Rädchen hineinläufst. Du bleibst auf Augenhöhe und machst dich aber dadurch kaputt, weil der andere sich gar nicht bewegt.
Ja, wenn du merkst, das saugt dich auf Dauer auf und es funktioniert
genau, das
nicht,
meine ich halt. Das
ist eine andere Situation. Ich glaube aber grundsätzlich erstmal, dass das eigentlich bei fast jedem funktioniert oder funktionieren kann, wenn die Kommunikation auf eine ganz gesunde Art und Weise geführt wird. Bin da gar nicht mehr so, dass ich denke, oh nee. Zum Beispiel musste ich ja auch gerade noch an ein anderes Beispiel eben denken. Als ich bei der Horm ist der Horm gedreht habe, da war ich ja richtig unglücklich. Ne? Also ich hatte ja diesen Jahresvertrag und nach diesem Jahr wollte ich gerne raus, weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe. Weil das hatte ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum ich da nicht weiterdrehen wollte als ein Jahr. Es waren wirklich mehrere Gründe. Dann gab es nach diesem Jahr, weil wir hatten im Vertrag noch eine Option auf ein zweites Jahr, gab es nach diesem Jahr halt eben ein Gespräch von dem Producer mit den ganzen Schauspielern und er hat so abgefragt, wer möchte denn dieses zweite Jahr wirklich noch machen? Und ich habe ihm damals gesagt, ich möchte es eigentlich nicht machen, was ich aber machen könnte, weil ich wollte auch meine Diplomarbeit in Köln noch fertig machen, das konnte ich in München nicht, weil es einen Studiengang nicht gab. Und bei uns wurde hier in Köln ja auf Bachelor umgestellt. Also das habe ich auch so ein bisschen als Aufhänger genommen. Ich brauche für meine Diplomarbeit diesen Raum, weil ich kann die jetzt noch machen. Sonst muss ich in den Bachelor wechseln. Und dafür brauche ich halt Möglichkeit, in Köln auch wirklich zur FH zu gehen. Und dann hat der ja gesagt, ja, das geht. Da war noch ein Mitarbeiter dabei und der quasi als Zeuge dabei war. Dann hat der gesagt, dann machen wir das so. Dann drehst du hier maximal 3 Tage die Woche. Ne, wissen wir Bescheid. Und dann auf einmal wollten sie diese Option für dieses zweite Jahr ziehen. Und dann hat er gesagt, dieses Gespräch mit mir hätte es nie gegeben. Ne, da war ich noch super jung, Anfang 20. Heute würde ich es auch anders machen. Ja, heute habe ich auch eine bessere Schauspielagentur und so, die sich wirklich darum kümmert und die sowas auch im Blick haben. So damals war es auf einmal so, ich will hier raus. Und es war eigentlich abgemacht. Und jetzt heißt es, nein, du musst doch noch ein weiteres Jahr hierbleiben. Und dieses Gespräch zwischen uns hat es nie gegeben. Ich habe dann weinend vor diesem Producer gesessen, der mich dann fertig gemacht hat und mir quasi gesagt hat, wenn du das zweite Jahr nicht machst, dann zerren wir dich vor Gericht und machen dich fertig. Der zu einer weinenden, der war über 50 oder was damals und hat das zu einer weinenden Anfang 20-Jährigen gesagt, wo es vorher ein Gespräch gegeben hat, wo er einfach so getan hat, als hätte es nie stattgefunden. Und ich war sehr verzweifelt damals. Da waren wir auch zusammen in der Zeit, waren wir ein Paar. Und ich war fast so ein bisschen depressiv geworden, weil ich mich sehr eingesperrt dort gefühlt habe. Also so dieses Wissen, als Schauspielerin kannst du eben nicht, wie bei anderen Arbeitsverträgen, einfach eine dreimonatige Kündigungsfrist anwenden, weil die Rolle ja nicht einfach so austauschbar ist. Und ich war wirklich wie in einer Depression. Ich habe mich in München nicht wohlgefühlt. Ich habe mich da auf der Arbeit nicht wohlgefühlt. In meinem Umfeld da. Ich bin jedes Wochenende nach Köln gependelt, was auch stressig war, weil ich hier dann ja eigentlich, ich musste Freitagabend, habe ich hin und wieder auch den letzten Zug verpasst nach dem Dreh. Dann konnte ich Samstag erfahren und musste Sonntag wieder zurück teilweise. Waren ja wirklich kurze Wochenenden hier. Und ich bin in eine Art Loch-Depression dann gefallen. Mein Schauspielagent damals hat mir eben dabei überhaupt nicht geholfen, so da rauszukommen. Und dann irgendwann habe ich zu meinem Vater gesagt, dass ich da wirklich, ich möchte da raus. Dann hat der noch erst auf dieser Verstandesebene mit mir diskutiert, ja, wie ist denn das mit dem Vertrag und ja, komm, das eine Jahr. Und ich habe das ihm immer mal wieder gesagt, dass ich da unglücklich bin, ne, und ich da gerne raus möchte. Aber er hat das nie in der Tiefe verstanden, bis ich ihm gesagt habe, Papa, ich kann nicht mehr. Ich bin depressiv. Ich kann nicht mehr. Und ich habe wirklich da gesessen und ihm meine Verzweiflung nicht nur gezeigt, ich habe nicht meine Gefühle nur gezeigt, sondern in Worte gefasst und habe ihm gesagt, was das mit mir macht und dass ich einfach nicht mehr kann und dass ich dann nicht mehr hingehen möchte, weil ich sonst an diesen Depressionen zugrunde gehe. So. Dann hat mein Vater verstanden. Dann hat mein Vater mein Inneres gesehen und verstanden, was das mit mir macht. Er hatte plötzlich einen Einblick nach innen bekommen. Was hat mein Vater gemacht? Hat da angerufen, hat diesen Producer sich ans Telefon geholt und zack.
Eins auf die Fresse gehauen.
Nee, und dem quasi gesagt, so, meine Tochter muss da raus. Mein Vater hat dann mein Management quasi übernommen und hat bewirkt, dass ich früher, ich kam dann nicht sofort aus diesem Vertrag, aber früher da rauskam. Und warum hat er das geschafft? Weil ich ihm mein Inneres gezeigt habe, weil ich ihm meine Gefühlswelt gezeigt habe und einfach nur dieses, ich möchte da nicht mehr drehen, ich will da nicht mehr hin, ich bin da unglücklich. Das war die falsche Art der Kommunikation, damit mein Vater mein Inneres sehen konnte. Mhm. Ich musste wirklich sagen, was richtig in mir vorgeht und wie es sich anfühlt. Und dann ist der Papa-Instinkt eingetreten und hat mich daraus geholt.
Ja.
Deswegen, dadurch, dass ich ihm die Möglichkeit gegeben habe, mein Inneres zu sehen, konnte er mir helfen. Wir haben immer so viel Angst, uns verletzbar zu machen. Aber wie viel wir bekommen, wenn wir uns öffnen? Dieses Geschenk ist so viel größer als das, was wir vielleicht riskieren.
Es muss auch gar nicht immer jetzt um verletzbar gehen, sondern ich würde eigentlich das Wort eher so ein bisschen darauf lassen, weniger Interpretationsspielraum bieten. Also immer mehr erklären und gut, die andere Person sollte dann auch irgendwie nachfragen, wenn sie irgendwas annimmt, was da jetzt als Message mit drin war, was aber vielleicht gar nicht so ist. Aber einfach ja, diesen Interpretationsspielraum halt einschränken, genau. durch mehr Informationen.
Aber so. Nicht nur Informationen, sondern guck mal, pass auf, weil das war, also Informationen, deine Gefühle. Mhm. Weil zum Beispiel bin ich ja damals ja auch bei Dahuam ist Dahuam rumgelaufen. Ich habe ja dann teilweise, der hat mich ja dann teilweise zwischen den Drehszenen, hat er mich ins Büro gerufen und ich bin heulend wieder ins Set gekommen und eine Regisseurin meinte mal total süß, pass auf, wir machen jetzt Pause. Das komplette Team macht jetzt Pause, weil dir geht es gerade so schlecht, dass wir somit nicht mit dir drehen können. Mhm. So, wo der Producer die eigene Produktion damit total lahmgelegt hat, kurzfristig. Ne? Und das war halt dann so, dass ich da immer rumgelaufen bin und mich plötzlich so als Opfer von diesem Producer gefühlt habe und immer allen das auch so gesagt habe. Ich habe da so viel dann rumgejammert, die Monate, ne? Ich habe dann wirklich immer gesagt, wie böse der war und habe dann auch teilweise geweint, ne? Und so, bis dann irgendein Schauspieler irgendwann mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, du fühlst dich aber auch in der Opferrolle ganz schön wohl, ne? Und da ist es mir so ein bisschen aufgegangen, das, was ich hier eigentlich gerade mache, war ja eigentlich, weil der gemeint zu mir war, die ganze Zeit allen zu sagen, was mir Schlimmes passiert ist, so, ne? Und da habe ich gerafft, okay, aus dieser Rolle, da will ich ja jetzt auch nicht drin sein, ne? Mhm. Ich wollte gar nicht, ich habe das gar nicht gemerkt, welche Rolle ich da so eingenommen habe, bis der mir das gespiegelt hat. Und wir haben uns sehr gut verstanden.
Also, wann das? Ach, okay. Mhm. Ja.
Weil ich hatte sonst immer von allen ganz viel Verständnis bekommen. Ja. Auch die Regisseurin, die hat mich dann getröstet und hat gesagt, es geht gar nicht. Viele hatten ja auch Probleme mit dem Producer. Viele haben mir dann immer zugestimmt. Ich habe natürlich durch diese Opferrolle auch sehr viel Zustimmung bekommen, sehr viel Trösten, Aufmerksamkeit.
Ja, auch das hat halt Vor- und Nachteile. Es tröstet dich, es gibt dir eine Connection.
Es gibt mir eine Bestätigung, dass der Böse ist und ich die Arme war. So.
Aber es hilft dir im Endeffekt nicht weiter.
Nee, es hat mir nicht weitergeholfen.
Und das ist...
Es ging mir immer noch schlecht.
Genau.
Die ganze Zeit. Mhm. Und da habe ich wirklich viel draus gelernt, auch damals. So.
Ja.
Das hat mir wirklich, das, was er mir gespiegelt hat, hat mir geholfen, in den inneren Frieden zu kommen. Zu der Zeit.
Ja, das ist auch schön.
Oder?
Das.
Ja. Aber auch da könnte man jetzt sagen, okay, der hat ja auch so gesagt, komm du mal aus der Opferrolle raus, ne? Aber eben, das funktioniert
nicht. Nee, es kommt ja auch auf die Tonwahl an. Es ist ja was anderes zu sagen, komm du mal aus der Opferhaltung raus.
Naja.
Das habe ich ja auch mal gegenüber jemandem gesagt, der dann an die Decke gegangen ist.
Ach so.
Ja.
Wer?
Na, hier der. Genau, aber er hat ja gesagt, du fühlst dich in der Opferrolle aber auch ja ein bisschen wohl oder so. Das ist ja schon, ne, der Ton macht die Musik und das ist, finde ich, schon.
Ja, weil wir aber auch so ein gutes Verhältnis hatten, haben wir uns ja auch wirklich, hat er das auch tagtäglich immer von mir mitbekommen, ne? Und irgendwann hat er wahrscheinlich so gedacht, das muss ich aber jetzt schon mal sagen, ne? Und wir hatten ja so ein Verhältnis, wo man eben weiß auch, dass man vielleicht diese Ehrlichkeit so an den Tag legen kann, ne?
Ja, ja, genau.
Und es ist ja manchmal wichtig, Sachen gespiegelt zu kriegen, wenn man es dann selber gar nicht so mitbekommt.
Ja. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Ja.
Okay.
Lang genug. Hast du noch irgendwas, irgendwas Catchiges, was wir dann in den Clickbait-Titel packen können?
Ja, Luke einfach wieder.
Ja, ne? Oder?
Ja. Dann laufen die Folgen.
Ja, das wäre gut. Ja, ist wichtig, ist leider so. Dass,
ja, ich nehme das jetzt, ich benutze dich jetzt, um Reichweite auf eine wichtige Message zu
bringen. Genau, es geht ja um die Message, es geht ja um die Sache, ne? Es geht ja um die Sache.
Wenn wir jetzt im Titel schreiben, gute Kommunikation, bla bla bla, ja, dann guckt das Video wieder.
Will ja keiner sehen.
Ja.
Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir uns einfallen lassen, ne?
Mhm. Wie reißerisch wir es machen können.
Ja. Der Zweck heiligt die Mittel.
Auf jeden Fall.
Ja. Das haben das denken andere auch, ne?
Nein, das meine ich aber doch gar nicht.
Ich weiß, aber das ist ein interessantes Thema.
Zweck
heiligt die Mittel, dass jeder fühlt sich als Guter. Und ja, Hitler hat sich wahrscheinlich auch als Guter gefühlt.
Oh Gott.
Weiß man nicht. So.
Boah, jetzt sitzt hier so ein richtiger Rülps.
Gut, okay, bevor der kommt, machen wir Schluss. Tschö.
Tschö. Oh, schade, ich würde ihn gerne noch rausdrücken. Komm, er sitzt hier unten, der kommt gleich so richtig so. Ja,
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.